macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. So hieß dieses Stück, das die Posaunen geblasen haben und das oft auch von Chören gesungen wird. Und das wäre schön, wenn in diesen Adventstagen wir vielen anderen diese Grüße sagen könnten und sie einladen, mach doch die Türen in deinem Leben weit auf. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Jesus steht vor der Türe und klopft an. Und jemand hat mich vorhin auch darauf aufmerksam gemacht, dass er nachher die Kassette von dem Gottesdienst auch weiterschenken will. Und dann soll das ein Gruß sein für manche der Enkel und der Kinder oder der Großeltern, dass man sagen kann, du, da grüßen wir dich, da haben wir mitgesungen bei diesem Lied. Und das wollen wir dir so sagen für dein Leben, mach doch du die Türen weit auf, dass bei dir der König der Ehren einziehen kann. Wir wollen dieses Lied singen, macht hoch die Tür. Und wir wollen das fröhlich singen als einen Gruß und als ein Wort von uns. Lied 6, die Verse 1 bis 3. Unser lieber Herr Jesus Christus, nun schenkst du uns wieder diese Tage der Stille. Und es sind doch oft so geschäftige Tage, voll von Umtrieb und Arbeit und Hektik. Da gib doch, dass wir heute dein Wort verstehen, dass du bei uns allen anklopfst und einkehren willst. Du bringst die richtige Freude mit. Es ist uns schon immer ein Gruß, wenn liebe Menschen uns erquicken in diesen Tagen, Und doch ist das die größte Freude, wenn du in unser Leben trittst und alles neu ordnest, was dort verkehrt ist, und wenn du deinen Frieden mitbringst und deinen Heiligen Geist, der unser Leben ganz neu verwandeln kann. Wir wollen dich darum bitten, dass diese Tage nicht nur durch äußeres Feiern so an uns vorüberziehen, sondern dass sie unser Leben von Grund auf verändern. Und wir wollen dir jetzt in der Stille auch all das sagen, was uns beschwert und belastet, damit du uns frei machen und vergeben kannst. Wir beten in der Stille. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, dir offen ist. Amen. Wir hören die Posaunen. Aus dem Lukas-Evangelium den Lobgesang des Zacharias, Lukas 1, Vers 67. Sie Ihre Bibeln zur Hand nehmen. Es ist wichtig, wieder zu verstehen, wie das war. In Israel hat man über die Jahrhunderte hinweg nur warten können auf den kommenden Messias, auf den Erlöser und Befreier. Also das würde uns nicht wundern, wenn die Menschen dann müde geworden sind und sagen, er kommt doch gar nicht. Wir müssen nicht mehr warten. Jesus steht heute vor der Tür und sucht Eingang in unser Leben. Aber dieses Warten der Propheten, 700 Jahre vor dem Kommen Jesu, warten, warten, gibt's eine Hoffnung? Gibt's wirklich eine Erlösung? Und das beschreibt nun Zacharias, der war ja Priester in Jerusalem und Vater von Johannes dem Täufer, beschreibt das in seinem Loblied, das er singt. Und sein Vater Zacharias ward vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David. Wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Es sind so gefüllte Worte, dass wir fast das an unserem Ohr vorüberklingen lassen. Der Vater Zacharias möchte, dass die Menschen das große Heil Gottes sehen. Und er sagt, das Heil Gottes liegt nicht in unserem Bankguthaben, in unserer Gesundheit, im äußeren Wohlstand. Sonst Heil Gottes liegt darin, dass Gott uns fehlsame, sündige Menschen annimmt und Schuld vergibt in der Erkenntnis der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Da haben wir gestern viel davon gehört in unserer Adventsfeier. Sitzen im Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir singen nun das Lied Gott sei Dank durch alle Welt, das von der Erfüllung der prophetischen Verheißungen spricht. Lied 11, die Verse 1 bis 4. Wir haben heute als Predigttext ausgesucht ein Prophetenwort. Jetzt ist das nicht leicht zum Aufschlagen. Zephania 3. In den gebundenen Bibeln ist es Seite 860 und in den kartonierten Bibeln 940 im Alten Testament. Zephania 3. Bei den kleinen Propheten am Ende des Alten Testamentes. Es sind ja überall im Alten Testament, nicht nur im Prophetenbuch, die großen Ankündigungen des Kommens des Messias. Gerade hieß es im Lied Jakobs Heil. Vor ein paar Jahren drüber gepredigt, wie der sterbende Jakob sich noch einmal aufrichtet. Die letzten Worte der Sterbenden sind ja wichtig. Und dann redet er vom Kommen des Messias. 1500 Jahre, 1500 Jahre vor dem Kommen Jesu. Zephania redet in einer Epoche der Blüte Israels. Ein großer wirtschaftlicher Aufschwung im 7. Jahrhundert vor Christus. Wir haben dann die Worte von den Propheten Jesaja, Jeremia. Im Buch Jesajas ist ja alles voll von Messias Weissagungen. Er wird kommen, ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Oder der große Ausblick, er, der das als das Lamm die Schuld der Menschen trägt. Und ich möchte heute von Zephania 3, von Vers 14 bis 18 lesen. Einen Abschnitt, den wir normalerweise gar nicht in unserer Adventserwartung bedenken. Und doch handelt er so, wie es auch in dem wohl bekanntesten Adventslied immer wieder anklingt. Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wie an einem festlichen Tag nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Danke, Herr, dass du deine Verheißungen erfüllst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Sie können nichts Schöneres machen in diesen Adventstagen, als zu anderen Menschen gehen und denen irgendwie versuchen, etwas vom Kommen Jesu weiterzusagen. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht ist das besonders kompliziert bei uns, weil so viele Leute das alles irgendwo mal gehört haben, aber nie begriffen. Zum Ohr vorübergerauscht. Naja, fängt schon wieder damit an. Ja, ich weiß ja. Aber es bedeutet ihnen nichts. Es bringt ihnen nichts. Ich habe in meinem Erzählbüchlein die Geschichte beschrieben und viele von Ihnen kennen sie, wie ich als junger Vikar drüben in Waiblingen meine Besuche machte. Ich habe das immer gern benützt, Menschen aufzusuchen, die gar nicht mehr den Weg zur Gemeinde fanden. Und dort traf ich in der Adventszeit hinten in einem Hof in der Schondorfer Straße draußen, einem Bauhof, Baracken, wo Bauarbeiter wohnten. Wenn man da die Tür aufmachte, da meinte man, die Luft könnte man mit dem Messer ausschneiden. Da wurde über dem kleinen Kanonenofen noch die Wäsche getrocknet und der andere säbelte an seinem Käse auf dem Tisch. Und wie ich mich dann vorstellte und sagte, ich käme von der Kirche, das waren Hallo. Spottworte, Gelächter. Ja nun, wie das so geht in unserer Welt. Aber einer war freundlich, der hatte Mitleid und sagte, setz dich doch her an den Tisch und wir sprachen ein wenig. Und ich lud diese Männer dann ein, ob sie nicht mit mir Advent feiern wollten. Es war ein kühner Gedanke, ich merkte, nur in der Baracke kann man das nicht tun. Und dann habe ich sie dort, im alten Gemeindehaus hatte ich so ein Zimmer, es war nicht sehr viel Platz da, aber habe ich sie eingeladen. Es sind auch nur ein paar von denen gekommen. War überrascht, wie die an dem Abend plötzlich gestriegelt, gekämmt und mit dem besten Anzug vor der Türe standen, nicht mehr wiederzuerkennen. Und wie das ich als damaliger Junggeselle eben so machen konnte, mit Gebäck und mit Kerzen ein wenig, mit Liebe gerichtet. Und es war interessant, nach kurzer Zeit sind diese Männer aus sich herausgegangen und haben erzählt, und man sah so da und im Licht dieser Kerzen sah man in die Augen und das leuchtet ja und spiegelt so in den Augen und man merkt, die sind irgendwo berührt. Und da war ein alter Mann dabei, ein alter Mann, so wie ich vielleicht heute bin, also war über die 50, hatte aber viel hinter sich und in seinem Gesicht sah man, dass er schon abgearbeitet war. Und dann sagt er plötzlich, für mich ist das alles nur wehmütig. In meinem Leben ist alles kaputt gegangen. Und ich merkte plötzlich, der könnte für viele von uns sprechen. Und dann erzählte er, wie seine Familie darauf bestanden hat, dass die Familie geschieden wird. Viele Jahre gebunden im Alkohol, auch jetzt noch, erzählt er, sagt, ich arbeite gar nie anders. Und dann erzählt er von seinen Kindern und plötzlich merkt man, wie die Tränen runterlaufen. Der hat begriffen, da ist irgendetwas. Es gibt eine andere Welt. Aber es war nur wie ein Grüßen einer fernen, heilen Welt. Er erzählte von seiner Jugend, von seinen Eltern, vom Anfang der Familie. Aber alles lag weit zurück. Und ich versuchte, diesen Männern klarzumachen, heute will Jesus in dein Leben einziehen. Verstehen Sie, warum das so schwierig ist? Jesus, ist er wirklich da? Ich sehe ihn doch nicht. Jesus, der Gottessohn, der Macht hat, auch ein zu Scherben gegangenes Leben zu heilen. Der kommt und seine Freude mitbringt. Und da muss man sagen, du musst das einfach probieren, du musst ihn aufnehmen, er sucht dich. Und man kann reden und reden und reden und das alles verhallt doch im Raum. So wie ich manchmal denke, hier in der Kanzel, wenn ich da predige und sie sagen, na gut. Sie müssen es jetzt erleben. Sie müssen es erfahren. In den vergangenen Bibeltagen hat mich einer aufgehalten am Ausgang unserer Stiftskirche und sagt, ich wollte jetzt alle Leute noch einmal stoppen und sagen, das, was ihr gehört habt, wird erst dann wirklich, wenn ihr es jetzt in euer Leben hineinnehmt. Du musst das tun. Der entscheidende Schritt wird bei dir getan. Sonst hat man die Freude nicht und auch nicht den Jubel, von dem Zephania hier spricht. Ich möchte es Ihnen verdeutlichen an diesem alten Prophetenwort. Ich will das zuerst erklären. Schon lange sucht sie Gott. Schon lange sucht sie Gott. Wir brauchen diese Adventstage, um die Weihnachtsbotschaft vom Kommen Jesu richtig zu verstehen. Das hat man immer und immer wieder gehört und dann schiebt man das weg. Und häufig geht das auch so, so ist es bei mir, dass man vor den aktuellen Nöten und Problemen gar nicht versteht, dass uns das jetzt angeht. Vielleicht haben Sie heute im Gottesdienst auch lauter Fragen mitgebracht und sagen, warum ist mein Leben so rätselhaft? Warum ist mir so viel Böses widerfahren? Warum ist mein Leben so wirr? Ich sehe nur Dunkelheit um mich herum. Es berührt mich in meinem Gefühl, wenn ihr die schönen Lieder singt. Das erinnert mich an vergangene Tage, wie diesen Bauarbeiter damals, der Advent feiert. Aber es sagt mir nichts in meiner Not. Meine Schmerzen sind so groß. Oder meine Angst vor der Zukunft ist so groß. Und dann kommt eine Anklage gegen Gott. Gott, wo bist du? Ich sehe dich doch in meinem Leben gar nicht. Ich suche dich verzweifelt und hab dich nicht. Darf ich Sie mal bitten, dass Sie noch einmal dieses Prophetenwort hier sehen. In der Bibel gibt es keine zugesprochene Trostweisung, ohne dass nicht gleichzeitig vom harten Gericht Gottes über uns gesprochen wird. Vom harten Gericht. Zephania ist ein Prophet, von dem wir gar nicht viel wissen. Er steht zwar etwas da, wer sein Vater und wer sein Großvater war, aber Näheres wissen wir nicht. Ist auch unwichtig. Die Menschen, die uns das Wort Gottes sagen, die sind gar nicht so wichtig, wie wir sie oft nehmen. Ein Prediger in der Wüste, der braucht nicht viel Äußeres zum Anziehen und braucht kein Attraktives, was ihn umgibt und was ihm Eindruck macht und verschafft. Das ist nur eine Stimme, er will nur die Botschaft weitersagen. Das war auch dem Zephania wichtig. Er war gepackt von dem, was er mitteilen muss. Und uns stößt das oft ab, dass diese Propheten so viel Gerichtsworte haben. In unserer Zeit sind wir besonders taub für Gottes Gerichtsworte. Ich habe gehört, dass unter einigen Predigthörern am Bußtag das eine nicht geringe Diskussion und vielleicht auch Ablehnung gegeben hat, als ich die Bibelworte versuchte auszulegen von der engen Pforte. Und doch, das steht in der Bibel. Und nicht nur da, sondern auch an anderen Stellen. Das Heil Gottes kann man nur begreifen, wenn man gleichzeitig spürt, das, was wir damals sagten, Gottes Angebot hat seine Stunde und sein Ende und seine Begrenzung. Du musst es jetzt ergreifen. Dann sagen viele heute, und ich höre diesen Einwand, ich will ihn aufnehmen, du machst uns doch nur Angst. Wenn Gottes Wort uns Angst macht, wäre ich ein schlechter Prediger, ich würde es Ihnen unterschlagen. Und wenn wir Grund haben, vorsichtig zu sein, dann ist noch wichtiger, dass wir das nicht unterschlagen. Lesen Sie einmal diese Prophetenworte. Gott wird seine Leute hart ins Gericht nehmen. Er wird ihnen Dinge aus der Hand schlagen, die ihnen wichtig und bedeutsam sind. Warum ich das alles jetzt hier so weit her sage? Weil wir oft fragen, warum ist mein Leben so schwer? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass Gott das alles geschehen lässt? Dass Gott auch das Leid schickt? Und dann empören wir uns und ballen die Faust, aber dass Gott mit uns hart reden muss, bis wir hören. Gott kann sich uns in den Weg stellen, uns den Weg vermauern und wir gehen keinen Schritt mehr weiter. Und Gott will uns nur zum Hören bringen. Gott hat nie das Ziel, kaputt zu schlagen. Aber hat immer wieder bei seinen Leuten, und das steht hier auch, bei seinen Leuten hart angesetzt in seinem Gericht und hat Sünden ans Licht gezogen. Es gibt ja auch in unserem Leben viel Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und wenn Sie sagen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was bei mir im Leben los ist, ich komme ins Fragen. Ich bin immer noch im Gespräch mit diesem alten Mann, der vor vielen Jahren mit mir damals in Waiblingen am Tisch saß, diesem Bauarbeiter. Dann fang doch an zu fragen, was will Gott mit mir? Vielleicht ist darum mein Leben so zu Scherben gegangen, weil Gott mich noch einmal herausholen will, weil er mich retten will. Zephania will nur eine Stimme Gottes sein. Die harten Prophetenworte sind doch nicht von irgendwelchen Predigern erfunden, sind doch Worte der Liebe Gottes, wo er uns zur Umkehr ruft. Gerade die Adventssonntage sind Bußtage. Tage der Umkehr, der Reinigung unseres Lebens. Schauen Sie ihm noch mal im Kapitel 1 das an, wenn da Zephania das Gotteswort weiter sagt, ich will Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird mir weder Gutes noch Böses tun. Zum Allerschlimmsten, wenn das Gottesvolk, die Gemeinde, es sind doch wir Predigthörer, so ruhig sind, es wird schon recht werden. Weder Gutes noch Böses, ist alles in Ordnung. Und Gott, mit der Lampe suche ich euch heim. Bei allen Propheten können Sie beobachten, dass das Gericht bei der Gemeinde anfängt. Nicht bei den Atheisten draußen. Gott hat immer angesetzt mit seinem Gericht bei Israel. Und es tut uns so weh, wenn wir sehen, durch welche Leiden das Volk Gottes Israel, Augapfel Gottes, bis heute hindurch geht. Und wenn Sie einmal heute kritisch die Kirche betrachten, unser kirchliches Leben, dann müssen Sie sagen, Gott kann auch die Kirchenherrlichkeit bei uns zerschlagen. Und die Volkskirche, die bleibt nicht so, wie sie war. Dann stehen leere Kirchen da und die Prediger haben nicht mehr das Wort, das das Ohr der Menschen erreicht. Und es ist fast wie eine Karikatur vom Gottesvolk, dass überall auch bis hinein in die christlichen Kreise man nicht mehr weiß, was Gottes Willen ist. Gott kann seine Gemeinde heimsuchen und richten. Kapitel 3, Vers 4. Ihre Propheten sind leichtfertig und voll Trug. Ihre Priester entweihen das Heiligtum und deuten das Gesetz freventlich. Die machen ihren eigenen Reim draus und erzählen, was ihnen in den Kopf passt. Aber sie verkünden nicht das Gotteswort, das doch der Herr redet. Dann heißt es, sie schwören bei Milkom, das ist damals ein Götze gewesen, sie schwören aber gleichzeitig auch bei Gott. Und Gott will keine Verhältnisse, wo wir uns hier und da zerteilen. Er will klare Dinge haben, dass unsere Geschäfte, die wir in der Woche tun, vor Gott bestehen. Dass unsere Worte, die wir reden, vor Gott bestehen. Dass nicht diese Und-Verbindungen sind. Gott und Sünde und Unrecht und Gemeinheit. Das gehört mit zu diesem Zephania-Text. Und dann steht da, wie Gott richten wird. Es steht über die große Stadt Ninive da, Kapitel 2, Vers 13, der Herr wird seine Hand ausstrecken nach Norden und Assur umbringen. Ninive wird er öde machen, dürr wie eine Wüste. Machen Sie mal eine Touristenreise nach Ninive. Da nisten, wie es hier heißt, die Rohrdummeln und Eulen werden wohnen in ihren Säulenknäufen. Das Käuzchen wird im Fenster schreien auf der Schwelle der Rabe. Da sind bloß noch die Trümmer da in der Wüste. Die Riesenstadt Ninive vergeht und Gott sagt, das, was dir heute so wichtig ist, die Reiche dieser Welt, die Menschen, die Städte, die Industrie, das vergeht. Das hat keinen Bestand, das hat vor Gott keine Bedeutung, die bleiben könnte. Aber so schlimm ist auch, dass die Gemeinde ins Gericht hineingezogen wird. Ja, dass das Gericht sogar bei der Gemeinde anfängt. Gott sucht uns heim. Darum kann es sein, dass viele heute auch in dieser Adventszeit voller Nöte und Ängste und Sorgen sind. Gott sucht sie heim. Aber wir kommen zum nächsten Punkt. Gott will sie wunderbar beschenken. Gott will sie wunderbar beschenken. Dann steht da, jauchze du Tochter Zion. Und plötzlich passiert etwas mitten in dem Gericht. Gott ist bei dir. Ja, wie ist das möglich? Wie kann Gott jetzt plötzlich Wohnung machen? Es ist ein Wunder, dass Gott das Gericht an einer Stelle stoppt. Da, wo er seinen Sohn Jesus sendet. Und dann verstehen sie auch, dass Gott nicht einfach Schuld vergisst und sagt, ach, da reden wir nicht mehr drüber. Sondern, dass er sie auf seinen Sohn Jesus lädt und sagt, er büßt diese Schuld. Und dann wird er hinausgeführt ans Kreuz und wird zum Opferlamm für das Volk. Und dann schenkt er dieses gewaltige Wunder der Auferstehung und das Grab ist geöffnet. Jauchze, du Tochter Zion, freue dich, Jerusalem. Wer versteht das heute in Jerusalem? Viele lassen diese große Botschaft auf der Seite liegen. Bei uns das große und wunderbare Gnadenangebot. Gott, der Herr, ist bei dir. In deinem Leben könnte jetzt die Heilsgeschichte anfangen. Auch wenn sie noch mitten im Unheil sitzen. Auch wenn ihr Leib krank ist. Es muss sich gar nichts wenden. Heute will er zu dir. Und wenn Jesus in dein Leben tritt, ist die große und wunderbare Veränderung entstanden. Der Herr hat deine Strafe weggenommen, heißt im Vers 15, und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Adventsfreude heißt jetzt, verstehen, Jesus trägt dieses schreckliche Gericht, das an mir ja auch vollzogen wird. Wie wir heute Morgen bei der Hausandacht die Losung gelesen haben. Sie haben doch auch die Losung schon gelesen. Habe ich gedacht, das passt ja gut hierher, wo davon steht, dass unser Leben nur so eine Handbreit ist. Wir tragen einen Todesleib, der vergeht. Das Gericht Gottes ist ja auf Schritt und Tritt in unserer Welt zu spüren. Der Tod hat Macht. Wir nehmen das immer wieder fälschlich als eine Anklage gegen Gott, statt dass es uns dorthin führt, wo uns unser Herr heute im Advent begegnen will. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Nur der kann in diese Lieder fröhlich einstimmen, der ihn aufgenommen hat, der Jesus gehört. Ich war vor ein paar Tagen mit einer Mitarbeiterin zusammen, die in Frankfurt das Drogenzentrum Metanoia betreut. Das ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch Umkehr. Das sind Christen, die den jungen Drogensüchtigen nachgehen. Es war bedrückend, wie sie erzählt hat, wie dort an den Sonntagen jetzt die vielen DDR-Besucher kommen und die jungen Leute in der Kaiserstraße die Freiheit des Westens erleben mit den Sexangeboten und sagt, es ist uns blutet das Herz, wie sie dort ihr erstes Rauschgift einkaufen. Mit dem ersten Geld, das sie haben, das ihnen zur Verfügung gestellt wird. Sage ich, verstehe das überhaupt nicht. Warum tun das junge Leute? Dann sagt die nur, das Böse ist unverständlich. Es nehmen alle und sagen, ich werde ja nicht abhängig. Weil keiner weiß von den schrecklichen Bindungen der Sucht. Dann sage ich, wie ist das in Ihrer Erfahrung? Wie kann man Menschen frei machen? Dann sagt sie, ach, auch bei den Ärzten und Therapeuten und überall ist klar, dass es eigentlich nicht geht. Das, was die Menschen in ihrem Rausch erleben, sind solche unaussprechlichen Gefühle, dass immer wieder auch nach Jahren das durchbricht bei den Abhängigen und sagen, ich will diese Gefühle wieder haben. Es gibt für sie keinen höheren Wert. Es gibt nur eins, dass diese Menschen einmal erleben, wie Jesus ihre Lebenssehnsucht befriedigt. Und wer Jesus richtig entdeckt hat und im Glauben aufgenommen hat, der ist so satt, dass er das andere gar nicht mehr will. Und ich dachte, das möchte ich Ihnen heute nur in der Predigt übersetzen. Ob das bei Ihnen Krankheitsnot ist und Leiden und Druck in Ihrem Leben, haben Sie Jesus einmal so aufgenommen, dass er Ihre Lebenshoffnung trägt, dass Sie sich geborgen fühlen bei ihm, dass Sie wissen, er ist bei mir. Viele klagen über Einsamkeit. Sie sind doch nicht mehr einsam, wenn er bei Ihnen ist. Sie sind unüberwindlich und er weicht nicht von Ihnen. Da bricht die Freude an und von der muss ich noch reden, jauchze, frohlocke. Das ist im Weihnachtsoratorium aufgenommen in diesen herrlichen Chören mit den schweren Schlägen der Pauken. Jauchze, frohlocke, auf preise die Tage. Uns kommt das so vor wie aus der Ferne, wenn das der Chor singt. Ich wollte, dass Sie in Ihren Häusern wieder diese Lieder anstimmen. Erfüllt und fröhlich und sagen, ich bin fröhlich. Und wenn es auf dem Krankenlager ist, ich bin fröhlich. Wie erlebt man denn das? Zephania sagt, das kann nur der erleben, dem vergeben ist. So wie es im 103. Psalm heißt, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Es ist der große Nachteil bei uns, auch in unserer evangelischen Kirche, dass wir das nie bewusst vollziehen. Wir müssen unsere Gottesdienste unterbrechen. Ich mache das nicht. Wir müssen sie jetzt unterbrechen und sagen, so, jetzt bekennen wir einander unsere Schulden, empfangen die Vergebung. Wir kriegen es oft erst, indem wir es aussprechen. Wir wollen keinen Beichtzwang. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, machen Sie es doch. Sprechen Sie sich einfach einmal los vor Gott und empfangen die Vergebung und sagen, ich will das Alte hinter mir lassen. Und sagen Sie das einfach mit Ihren Worten, ich möchte dich aufnehmen, Jesus, bei mir. Dann ist der Herr bei dir wie ein starker Heiland. Dann kann all das, was über dich hinweggeht, Israel oder Jerusalem, wie es hier heißt, oder wer du auch bist, dann kann dich das nicht mehr treffen. Du brauchst dich vor keinem Unheil mehr fürchten. Der Herr wird es in Segen wandeln. Und denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Auch wenn viele Dinge sich nicht lösen in deinem Leben, der Herr führt dich. Und der Herr löst deine Lebensnöte. Und dann steht noch schöner da, der Herr wird über dich jauchzen. Nicht wir werden über ihn jauchzen, das wollen wir auch, sondern im Himmel wird Jauchzen sein, wenn der verlorene Sohn heimkehrt und in die Arme des Vaters sinkt und die Türe aufgeht. Und im Himmel jauchzt der Vater und freut sich, endlich hat er heimgefunden, dann können Sie Ihren Namen einsetzen, er freut sich über mich, Adventsbotschaft. Wir müssen wieder die ganze Tiefe begreifen, wenn es heißt, Jesus, komm zu mir. Wir sagten vorher, das kann man so auf die Seite schieben, das Bild, und dann einfach so das alltäglich nehmen und sagen, ja, ich weiß das, ich habe das schon oft gehört, ich kenne das schon. Danke, Herr, dass du mich suchst, dass du mir nachgehst, dass du heute bei mir Einzug halten willst. Ich kann die Freude erst erleben, wenn ich Schuld bei ihm bekenne. Das ist zwischen Gott und mir das Hauptproblem. Das Hauptproblem, das unser ganzes Leben belastet, dass wir wider Gott gehandelt haben, dass wir Gott nicht zur Ehre leben. Machen Sie diesen Adventstage zu Tagen der Umkehr und der Heimkehr. Amen. Nun singen wir vom Lied, wie soll ich dich empfangen? Vom Lied 10, die Verse 1 bis 4. Und dann wollen wir anschließend die neuen Kirchengemeinderäte in ihr Amt einführen.
Die Freude, die hier, ich biete da vorne vor mich. So, wunderschön.
Da vorne steht so.
Ja, richtig, macht einen schönen Halbkreis.
Dankeschön. Es ist irgendwo in der Ämterverteilung Gottes dann so, wo wir unseren Platz in der Gemeinde einnehmen. Es ist nicht ein Amt über das andere gesetzt. Es gilt für alle Ämter und Dienste in der Gemeinde. Sie sind verschieden, auch das Predigtamt. Aber jedes hat vor Gott seine eigene Bedeutung. Und ich finde das so wunderbar, wie viele auch in unserer Gemeinde mitarbeiten. Viele in ganzer Stille. Bis hin zu denen, die jetzt drüben den Kindern das Wort auslegen oder die in der Woche diese Kirche wieder vorbereiten und richten. Es sind so viele Dienste in aller Stille. Wenn wir das Amt der Kirchengemeinderäte heute herausheben, dann soll das eine Erinnerung an uns alle sein, dass wir dieses Amt, welches wir auch haben, von Gott haben und in diesem Amt dienen wollen für die Gemeinde Jesu und in der Verantwortung vor Gott. Und doch hat es etwas Besonderes auf sich. Die Kirchengemeinderäte haben nach dieser irdischen vergänglichen Ordnung die Verantwortung für die Gemeinde. Sie liegt nicht beim Pfarrer, Gott sei Dank nicht, sondern in diesem Gremium, in dem auch ich dazugehören darf, die abstimmen, ein demokratisches Instrument, das sehr menschlich sein kann. Und doch beten wir darüber, dass Gott dies benutzt, dass hier Menschen vor Gott sich prüfen. Und in allen Entscheidungen, die hier anstehen, fragen, was will Gott. Es ist mir immer wieder wichtig, dass wir nicht meinen, weil der Kirchengemeinderat auch über die Rechtsfragen der Gemeinde befinden kann, das sei das Wichtigste. Das ist wichtig und sollte ordentlich erledigt werden. Aber wichtig ist mir, dass es Älteste im Sinn der Bibel sind, die wachen auch über die Gemeinde, über einen jeden, die sich in jeder Sitzung darum sorgen, was ist mit den Alten, was ist mit den Kindern, was ist mit den jungen Leuten und den Konfirmanden, kommen sie zum Glauben, gehen sie den Weg mit Jesus. Wir wollen auch nach der urchristlichen Ordnung daran festhalten, dass wir, wenn Kranke darum bitten, dass die Ältesten gerufen werden und über den Kranken beten. Und wir wissen, dass Gott auch, so wie es dort heißt, Hilfen den Kranken aufrichtet. Nicht immer Genesung und doch seine Gegenwart demonstriert. Und so wollen wir auch heute zwei neue Kirchengemeinderäte einführen. Ich möchte noch einmal die Amtsverpflichtung eines Kirchengemeinderates lesen, das aber in abgewandelter Form gilt für alle unsere Dienste, die wir in unserer Kirche haben. Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen und mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewährt werde. Ich darf da unterbrechen auch, das geht jedes Gemeindeglied an, dass wir Acht haben sollen, was auch von der Kanzel gepredigt wird. Es ist unsere Verantwortung, dass es auf dem Grund des Evangeliums übereinstimmend mit Gottes Wort ist. Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche zu tun. Seid ihr dazu bereit, dann reicht mir die rechte Hand und gelobt es vor Gott und dieser christlichen Gemeinde mit den Worten, ja und Gott helfe mir. Markus Ringeisen.
Ja und Gott helfe mir.
Klaus Daniels.
Ja und Gott helfe mir.
Wir wollen uns erheben zum Gebet. Du treuer Herr, du stellst uns alle in den Dienst. Und so wie wir diese neuen Kirchengemeinderäte verpflichtet haben, so möchtest du uns auch verpflichten in der Nachfolge zu dir. Gib doch, dass jeder von uns zu dir ein freudiges Ja sprechen kann. Dass wir in diesen Adventstagen dir unser Leben öffnen und du einziehen kannst als unser Herr. Wir möchten dir auch heute Morgen all das bringen, was in unserem Leben uns oft so Not macht, wenn unser Leben zerbrochen ist und in Scherben liegt, wenn wir belastet sind in der Krankheit. Wir wollen auch beten für die, die leiden und in Not sind, dass du ihnen doch begegnest und ihnen dein Heil groß machst. Du kehrst ein und sprichst uns in deiner Vergebung dies zu, dass wir dir gehören. Wir möchten dich bitten, dass doch viele Menschen auch in unserer Stadt und in unserem Land und in aller Welt dich erkennen und dich aufnehmen. Segne alle Evangeliumsverkündigungen in unseren Tagen. Sei bei all denen, die in unserem Auftrag draußen sind in der Welt und in den Völkern Zeugnis geben wollen von dir und deinem Heil. Aber auch bei uns kehre jetzt ein, bei denen, die krank liegen, bei den Alten, die müde und matt sind. Und dann kannst du deine Freude dort so groß werden lassen, dass sie jauchzen und fröhlich sind in dir. Wir wollen dich auch bitten für all die, die nicht glauben können, die zweifeln. Gib uns Geschick, dass wir ihnen dein Wort so sagen können, dass sie es verstehen. Und gib du deinen Heiligen Geist, dass sie glauben können. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 401 den letzten Vers. Vom Lied 401 den letzten Vers. Nein, es ist den sechsten Vers. Entschuldigung, steh uns bei. Gut, dass Sie aufgepasst haben. Ich möchte doch noch mal ein Wort sagen für die drei ausscheidenden Kirchengemeinderäte, weil das immer auch ein Einschnitt ist. Es war eine so harmonische Zusammenarbeit, dass es mir schwerfällt, Frau Schulz, Herrn Frank und Herrn Steeb zu verabschieden. Es ist nur unsere Freude, dass Sie ja weiter in der Gemeinde tätig sind und dass Sie jetzt ärgerlich mit dem Kopf schütteln und sagen, was macht man denn überhaupt so viel Reden davon? Wir machen das ja nie in unseren Gottesdiensten. Wir machen auch nicht jetzt große Dankesworte an den Chor, obwohl wir sehr dankbar sind und uns gefreut haben, dass ihr heute geblasen habt und gestern geblasen habt und Donnerstag geblasen habt und dazwischen noch einen Probeabend gehabt habt. Frau Schulz hat nicht nur als Frau uns hier einen großen Dienst getan im Gremium, sondern auch oft die oft nicht so geliebte Arbeit des Protokollführens abgenommen und das in großer Präzision getan. Herr Frank, hat in aller Stille immer das getan, wenn irgendwas zu reparieren war. Und da musste man nur sagen, Herr Frank, da ist wieder was. Oder wie ich in trauter Bruderschaft sagen darf, ein Karl, da läuft zur Dachrinne runter. Da sagt er bloß am Telefon, wird gemacht. Oder kam ein Zettel in der Briefkasten, ausgeführt. Dann war nach den Handwerkern gelaufen, und wenn Karl Frank mit dem Handwerker was ausmacht, dann sind die da wieder pfennig. Also wie er das macht, weiß ich auch nicht. Er wird uns fehlen. Er sagt, das macht auch wieder ein anderer. Ich glaube, das ist schwer, dass man das so ersetzen kann. Und Hartmut Steeb, der so viele Dienste hat und dann auch hier immer noch die Verantwortung für die Jugendarbeit hat, der mit vielem Rat und Tat auch in all den Fragen uns immer sehr bereichert hat, wird uns sehr fehlen. Vielen Dank, aber wie gesagt, Sie werden weiter in unserer Gemeinde mitarbeiten. Und ich finde das so schön, dass die Zahl der Mitarbeiter nicht einmal gefasst werden kann. Wie viele sind heute Morgen schon am Gelingen des Gottesdienstes beteiligt? Beim Begrüßen, beim Zusammenräumen der Gesangbücher nachher, beim Richten der Kirche für den zweiten Gottesdienst, beim Lüften und in den Gruppen und Kreisen und bei den Besuchen hier und dort. Vielen Dank, dass wir eine Gemeinschaft sind, die alle miteinander dem Herrn dienen wollen. Und jetzt dürfen Sie nachher gleich mitmachen bei dem Singen. Mir ist wichtig, dass die Leute, die hier in unserer Parochie wohnen, auch etwas vom Advent hören. Gehen Sie doch mit, das sind nur noch ein bisschen, so eine halbe Stunde noch. Die Posaunen gehen mit und wir hoffen, dass die Temperatur sich jetzt so weit gebessert hat, dass es funktioniert. Es war heute Morgen noch 2 Grad unter Null, dass die Instrumente nicht einfrieren. Gehen Sie gleich direkt hoch die Hohenheimer Straße zum alten Simpel. Das ist dieses Gourmet-Lokal dort oben am Bobsach, und dort wird der erste Platz sein, wo man singt. Auf der rechten oder auf der linken Seite? Auf der rechten, wo man hochgeht. Auf der rechten Seite. Dann trifft man sich da oben, und sobald dann alle da droben sind, kann man beginnen. Darf ich Sie noch einmal bitten, den Notizenzettel mitzunehmen? Wir haben letzten Sonntag so viele gefragt, haben Sie schon Notizenzettel? Ah, nein, ich brauche ihn nicht, ich komme nur ab und zu. Gerade dann brauchen Sie Notizenzettel. Das ist der weiße Zettel, der hinten liegt, wo alle unsere Gottesdienste und die wichtigen Bekanntmachungen drin sind, die ich jetzt nicht erwähne. Den weißen Zettel nachher mitnehmen. Besonders, wenn Sie heute nur Gast sind. Nehmen Sie ihn mit, dann wissen Sie Bescheid über das Leben unserer Gemeinde. Es liegt heute aus eine Skifreizeit auch noch für junge Erwachsene. Der Zettel, da möchte ich alle jungen Leute drauf aufmerksam machen, im Februar, die daran interessiert sind, nehmen Sie diesen Prospektzettel mit, oder wenn Sie Familienangehörige haben, nehmen Sie diesen Zettel mit. Jetzt, ich bin immer farbenschwach oder farblind. Das heißt, man pink dieser Zettel. Stimmt's? Ist das pink? Jochen, du weißt, was die Farbe ist. Ist so violett oder was? Rosa, sagst du. Also, danke. Wunderbar. Ach, das ist schlimm, wenn man alle Fehler der Welt hat. Am Büchertisch, auf dem Büchertisch möchte ich nochmal hinweisen. Wir dachten auch, dass solche Bücher etwas sind, wo man weitergeben kann. Wir haben auch wichtige Dinge da, die Schriftauslegung von Jakob Kröker, das gesamte Alte Testament. Sie sagen, es gibt ja Leute, die sagen, ich würde mich in so ein Zephania einmal gern einlesen. Die gesamte Auslegung des Alten Testaments. Ich finde Jakob Kröker und Hans Brandenburg, die das Werk getan haben, weitreichend und hilfreich. Aber auch die Thomson-Studienbibel oder das Bibellexikon. Wir haben dort auch die Erzählhilfe für Kinder, die wir von der Hofacker-Vereinigung rausgegeben haben. Wir haben da so arg viele Bücher einmal hergetan, deshalb geben wir die jetzt zum halben Preis ab. Die werden noch ganz richtig im Buchhandel verkauft. Aber diese Einzelbüchlein, ich habe da auch mitgeschrieben, ich habe auch die Davidsgeschichten geschrieben oder die Apostelgeschichte. Jungen Leuten, Kindern anschaulich das biblische Wort zu machen. So ein Büchlein geben wir jetzt zum Preis von 5 Mark ab. Ich möchte aber auch auf die Kassetten der Kinderlieder hinweisen. Unser Kinderchor hat ja mitgewirkt. Leider sind die noch nicht da. Das kommt hoffentlich bald, wo die auch jetzt wieder Kassettenaufnahmen gemacht haben. Aber im letzten Jahr diese 2 Kassetten mit den Kinderliedern.